Das dritte Thema, die Schöpfung nach dem biblischen Bericht. Diesen biblischen Bericht wollen wir uns heute ansehen. Und ich vermute, dass die meisten zumindest eine Ahnung haben von dem, was im biblischen Bericht drinnen steht. Und ich vermute auch, dass die meisten wissen, dass der biblische Bericht und das, wo wir heutzutage gegenwärtig in unserer Gesellschaft als die Entstehungsgeschichte des Universums und der Erde ansehen, zwei verschiedene Dinge sind. Die stehen miteinander im Widerspruch. Wenn wir die Schöpfung ansehen, dann hat Gott in 7 Tagen die Erde geschaffen und das vor nicht allzu langer Zeit. Die Wissenschaft dagegen und die Erkenntnisse der Wissenschaft, die Überzeugungen der Wissenschaft, die finden wir dann auch immer wieder in den Zeitschriften, finden das aber auch in zum Beispiel Dokumentationen, wenn es heißt, diese und jene Tierart sei schon so und so alt und so lange auf der Erde. Die Wissenschaft geht ja von etwa 14 Milliarden Jahren aus als Alter des Universums und gut 4 Milliarden Jahren als Alter der Erde. Und das Leben auf der Erde existiert ja auch schon Millionen von Jahren nach den Aussagen der Wissenschaft. Die Geschichte der Bibel ist eine andere. Und die Geschichte der Bibel zeigt uns, dass Gott innerhalb von 7 Tagen alles geschaffen hat, die Erde und das Leben auf der Erde. Und wenn wir dann die Bibel weiter studieren, ich denke jetzt zum Beispiel an 1. Mose Kapitel 5, dann haben wir dort immer wieder Zeitangaben, häufig in Verbindung mit dem Alter von Menschen und wann sie ihre Nachkommen gezeugt haben. Und teils aber auch werden längere Zeitabschnitte in der Bibel beschrieben. Das zeigt ganz eindeutig, dass die Erde, und wenn ich das jetzt vorsichtig formuliere, nach dem biblischen Bericht viel, viel jünger ist. Also wir reden hier von einigen tausend Jahren, aber jedenfalls nicht von Dutzenden tausend Jahren und schon gar nicht von Jahrmillionen oder Jahrmilliarden. Das kennt die Bibel nicht. Ja, also wir wollen einsteigen in die Schöpfung. Der Schöpfungsbericht, das befindet sich in 1. Mose Kapitel 1 und dort vom Vers 1 weg. Genau, wie immer die Aufforderung, lest es doch in eurer Bibel für euch mit. Wenn es euch möglich ist, nehmt eure Bibel zur Hand und lest mit. Wir werden uns heute in erster Linie in diesem Kapitel bewegen und kaum noch etwas anderes dazu nehmen, aber so einen kleinen Ausflug zumindest werden wir machen in den Römerbrief. Ja, die Bibel beginnt in 1. Mose Kapitel 1, Vers 1: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ja, so hat alles begonnen. Das ist die Geschichte der Erde und des Himmels. So fing es an. Ja. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir gehen gerade noch einen Text weiter. 1. Mose 1, Vers 3. Ich empfehle euch aber, lest das ganze Kapitel für euch dann durch. Ja. Ganze Kapitel 1. Mose 1, 1 bis 2, Vers 4. Ja, und Gott sprach, es werde Licht. Das ist jetzt der Vers 3. Und es wurde Licht. Ja, da sehen wir doch schon etwas recht Spannendes. Gott hatte offensichtlich einen Plan, wie es geschehen soll. Und Gott spricht seinen Plan aus und es wird so. Es wurde Licht. Und offensichtlich waren hier noch weitere Geschöpfe vertreten, die das mitbeobachtet haben. So berichtet es uns dann der Hiob. Der sagt, die Morgensterne jauchzten, als Gott eben die Schöpfung vollbrachte. Die Sterne, also die Engel, jubelten und jauchzten. Ja, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Hier sehen wir schon im dritten Vers etwas ganz Entscheidendes. Gottes Wort, das hat unwahrscheinliche Kraft. Er spricht und es geschieht. Ja. Und das setzt sich jetzt durch diesen ganzen Schöpfungsbericht durch. Ja, jetzt machen wir diesen kleinen Ausflug, den ich angekündigt habe, in den Römerbrief. Römer Kapitel 4, Vers 17 Römer Kapitel 4, Vers 17. Und dort steht geschrieben, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Es ist dort die Rede vom Abraham und der ganze Abschnitt hat eigentlich einen anderen Inhalt, aber worum es mir hier geht, ist die letzten paar Wörter in diesem Vers, Gott, der dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Gott schafft tatsächlich aus dem Nichts. Da war einfach nichts. Und Gott spricht und es ist da. Gott bringt wirklich Neues hervor. Etwas, wo vorher nicht existiert hat. Und ja, das ist eben das göttliche Schaffen. Sehr spannend. Aber dadurch ist auch klar, dass alles, was existiert, und das sagt übrigens auch das Johannesevangelium in seiner Einleitung, alles, was existiert, das wurde von Gott hervorgebracht. Ja, jetzt mache ich doch noch einen zweiten Ausflug ins Johannesevangelium. Wir lesen auch das noch. Das Johannesevangelium fängt interessanterweise so ganz ähnlich an wie die Bibel im ersten Buch Mose. Dort schreibt der Johannes, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Ja, wenn wir weiterlesen, dann noch in den Vers 14, dann sehen wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ist hier von Jesus Christus die Rede. Er ist das Wort Gottes. Er ist die menschgewordene Verheißung, Erfüllung von dem, was Gott angekündigt hat. Gott hat gesprochen und Jesus wurde Mensch. Aber was wir hier auch noch erfahren, dass eben alles, Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Gott ist wirklich der Ursprung von allem. Er ist der Schöpfer von allem. Es gibt nichts, was nicht von ihm hervorgebracht worden wäre. Alles, was wir sehen, sei es jetzt Himmel, sei es Erde, sei es Pflanzen, sei es Tiere, sei es der Mensch, alles ist durch Gott hervorgebracht worden. Er ruft es und es beginnt zu existieren. Würde er es nicht rufen, würde er es nicht wollen, wäre es einfach nicht da. Ja, wir schauen uns den nächsten Text an. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 7. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Ja. Also, was wir vorhin gelesen haben, 1. Mose 1, Vers 3, das war der erste Tag, das wird dann auch in der Bibel so erklärt, dass das der erste Tag ist. Wir sind mittlerweile am zweiten Tag angekommen. Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Da war am Anfang ganz offensichtlich nur so etwas wie ganz viel Wasser und Gott hat es getrennt. Jetzt gibt es wie ein Wasser unten und ein Wasser oben. Ja. Vielleicht Himmel und eine Wässer, also Erde, die von Wasser umhüllt war. Ja, am dritten Tag geht es weiter. Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und es geschah so. Also hier ist von dem Wasser die Rede, das unten war. Und das sammelt sich jetzt an einem Ort. Und dadurch entsteht aber irgendwo ein trockener Abschnitt. Also Gott formt nach und nach die Erde zu dem, ja, wie wir es kennen. Oder zumindest sehr ähnlich zu dem, wie wir es kennen. Ja. Das ist am dritten Tag. Und am dritten Tag schafft Gott bereits das erste Leben. Vers 11. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Genau, hier haben wir die Rede von verschiedensten Pflanzen, Gras und Gewächs und Bäume. Was ich an der Stelle spannend finde, Gott hat es geschaffen nach seiner Art. Er hat nicht eines geschaffen und aus dem entstand dann alles, sondern Gott hat verschiedenste Pflanzen geschaffen, jeweils nach ihrer Art. Das heißt, es gibt keinen gemeinsamen Ursprung der Pflanzen in einer Urpflanze, in einem Urlebewesen. Der gemeinsame Ursprung des gesamten Lebens, das ist Gott. Gott hat alles nach seiner Art geschaffen. Was übrigens aber nicht heißt, dass es nicht doch auch wie eine Entwicklung von Pflanzen und dann auch später von Lebewesen im Allgemeinen gibt. Eine Entwicklung, also nicht, dass neue Arten entstehen, aber eine kleine, also Veränderung innerhalb der Art ist möglich. Also so kann man Rosen züchten oder man kann besonders schmackhafte Apfelsorten züchten oder widerstandsfähige Obstsorten züchten. Und wenn wir bereits an die Tiere weiterdenken, dann kann man schnelle Pferde züchten oder starke Rinder, die viel Milch geben und so weiter. Also innerhalb einer Art ist eine Weiterentwicklung möglich. Das sehen wir, das beobachten wir. Aber eine neue Art bringt so etwas nicht hervor. Ja, also das war der dritte Tag. Gott hat das Trockene hervorgebracht und auf dem Trockenen die ersten Lebewesen, nämlich die Pflanzen. Wir kommen zum vierten Tag und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Jahre und der Tage und der Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Ja, an der Stelle möchte ich auf eine Eigenschaft dieser Schöpfung zu sprechen kommen, nämlich auf die, dass Gott hier offensichtlich wirklich in 7 sprichwörtlichen Tagen geschaffen hat. Ja, warum können wir von dem ausgehen? Im Schöpfungsbericht ist immer wieder die Rede vom Tag. Wenn wir 1. Mose 1, nochmal, ich schlage es nochmal auf, 1. Mose Kapitel 1, dann haben wir dort zum Beispiel im Vers 5, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Und das zieht sich so durch. Vers 8 am Ende, es wurde Abend und es wurde Morgen, der zweite Tag. Und Vers 13, der dritte Tag und so weiter. Das zieht sich jetzt für alle Schöpfungstage durch. Zunächst müssen wir sagen, wir haben hier das Wort Tag. Und Tag bedeutet im Hebräischen Yom, das Wort bedeutet das gleiche wie im deutschen Tag. Entweder bedeutet es einen ganzen 24-Stunden-Zyklus oder es bedeutet die helle Zeit des 24-Stunden-Zykluses. So wie im Deutschen. Wenn ich von Tag und Nacht rede, dann meine ich die finstere Zeit und die helle Zeit. Wenn ich sage, ich werde in 10 Tagen verreisen, dann meine ich in 10 mal 24 Stunden, ja, etwa. Okay, also Tag die gleiche Bedeutung wie im Deutschen. Yom die gleiche Bedeutung wie Tag im Deutschen. Dann haben wir hier den Hinweis, es wurde Abend und es wurde Morgen. Wenn wir uns die Frage stellen, von welcher Zeitspanne redet denn der Tag, dann haben wir hier einen deutlichen Hinweis, weil Abend und Morgen, das sind zwei wesentliche Elemente dieses 24-Stunden-Zykluses. Jetzt haben wir hier in 1. Mose 1, 14 und 15 die Rede von Sonne und Mond, also diese zwei Lichter, die an der Himmelsausdehnung sind. In Vers 16 redet Gott davon. Und Gott machte die zwei großen Lichter, also Sonne und Mond, das große Licht zur Beleuchtung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht, dazu die Sterne. Also wie drei Arten von Lichtern am Himmel, Sonne und Mond und Sterne. Und die Sonne beherrscht den Tag, der Mond beherrscht die Nacht und dann haben wir noch die Sterne. Ja, wenn wir uns jetzt bewusst machen, dass die Sonne eigentlich, also ja, maßgeblich ist dafür, dass wir heute Tage haben. Eben, die Sonne geht auf, die Sonne nimmt ihren Lauf im Laufe der hellen Zeit des 24-Stunden-Zyklus, sie geht wieder unter, dann kommt meistens der Mond und beleuchtet uns zumindest bei Vollmond noch einmal die Nacht. Und dann kommt wieder die Sonne. Und das ist genau ein Tag. Sonne geht auf und Sonne geht unter. Und Sonne geht auf und Sonne geht unter. Und ein Tag folgt dem anderen. Genau das ist ein Tag. Das Wort, eben wo hier wieder verwendet wird, Yom, Tag, redet eben davon, dass diese Himmelskörper die Zeiten anzeigen. Darüber hinaus zeigt uns auch die Sonne das Jahr an. Ja, wir wissen das, also das weiß man ja bereits als Kind, wenn die Sonne im Jahr tief steht, dann haben wir Winter, wenn sie hoch steht, dann haben wir den Sommer. Und so zeigt uns die Sonne auch genau ein Jahr an. Der Text redet hier davon, dass diese zwei Lichter, also Vers 16 dann, die beiden großen Lichter dazu eben dienen zur Bestimmung der Zeiten der Tage und der Jahre. Also die Zeiten, von denen hier die Rede ist, ist genau das, was wir heute beobachten können. Ein Tag ist ein 24-Stunden-Tag und die Jahre sind eben 365 Tage. Der Schöpfungsbericht redet, dass Gott in Tagen geschaffen hat. Also wenn er hier von Tagen redet, kann er nur von 24-Stunden-Tagen reden. Ja. Das war der vierte Tag. Gott hat Sonne und Mond so eingesetzt, dass sie das letzte ihr Werk tun, das wir bis heute kennen. Wir kommen zum fünften Tag. Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art, dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art, und Gott sah, dass es gut war. Ja, am fünften Tag hat Gott die Tiere im Wasser geschaffen und die Tiere in der Luft geschaffen. Und ja, es hat nur so gewimmelt vor Leben. Also das stelle ich mir besonders schön vor, wie Gott das gemacht hat. Und hier sagt er etwas, wo im Schöpfungsbericht ja auch einige Male vorkommt. Gott sah, dass es gut war. Ja, alles, was Gott macht, das war gut. Es war wohl durchdacht. Es war zum Leben geschaffen. Es war einfach gut. Ja. Auf das werden wir noch einmal zurückkommen, dass es gut war. Ja, damit endet auch der fünfte Tag dann. Gott hat die Tiere geschaffen, im Wasser und in der Luft. Wir kommen zum sechsten Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Viehgewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Das hatten wir vorher auch bei den Tieren des Wassers, den Tieren der Luft, und jetzt haben wir es auch bei den Tieren des Landes, alles nach seiner Art. Er sagt nicht, ich schaffe ein Urlebewesen, aus dem entsteht alles. Er hat jedes Tier nach seiner Art geschaffen. Aber Tiere können gewisse Eigenschaften ausprägen. Schneller, stärker, fruchtbarer, was auch immer. Genau, das ist eben dann die Züchtung. Aber so wie Gott es geschaffen hat, das ist alles nach seiner Art. Und dann kommen wir zum, ja, ich denke, man kann sagen, zum Höhepunkt der Schöpfung. Und zwar kommen wir zur Erschaffung des Menschen. Und ich lese hier das 1. Mose 1 vom Vers 26 bis zum Vers 28. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Lebendige, über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Ja, Gott hat den Menschen geschaffen, Gott hat den Menschen als Mann und als Frau geschaffen. Gott hat sie ihm ähnlich gemacht, und das ist eine wirklich besonders spannende Sache. Der Mensch ist Gott ähnlich, er ist in seinem Bild geschaffen. Der Mensch ist nicht Gott, aber er hat viele Eigenschaften, die Gott auch in sich hat. Ich denke, die Ähnlichkeit bezieht sich auch auf sein Äußeres. Aber die Ähnlichkeit bezieht sich auch auf das Wesen. Der Mensch ist geschaffen, ja, um Gutes zu tun. Die Ähnlichkeit bezieht sich auch auf sein Leben. Der Mensch war geschaffen, um ewig zu leben, um ewig zu existieren von seiner Schöpfung an. Der Mensch ist geschaffen, um Verantwortung zu übernehmen. Gott ist der Schöpfer des Universums. Ihm gehört alles. Er beherrscht alles. Er dient aber auch allem. Und in dem Sinne, denke ich, war der Mensch auch eingesetzt, um der Schöpfung zu dienen. Er war der Aufseher über die Erde. Er sollte die Erde verwalten. Er sollte schauen, dass das Leben auf der Erde wirklich gut läuft, dass es glücklich ist, dass es Zufriedenheit da ist, dass Freude da ist, dass es ein Leben ist, ja, wo gesegnet ist. Er sollte nicht schauen, dass die ganze Schöpfung ihm dient und dass er sagt, so hier bin ich und jetzt kommt ihr her und macht, was ich will und ihr seid dafür da, dass ich ein angenehmes Leben habe. Ich denke, die Aufgabe, die Gott dem Menschen mitgegeben hat, war gerade andersrum. Der Mensch war verantwortlich dafür, dass das Leben auf der Erde in guten und gesegneten Bahnen lief. Und das erleben wir bis heute. Wenn wir für andere etwas Gutes tun, dann erfüllt uns das und das bereitet uns wahres Lebensglück. Wenn wir unser Herz an Materielles hängen, dann ist das ein vergängliches Glück. Wie lange dauert das? Ein paar Tage, ein paar Wochen, dann ist das langweilig geworden, das Ding, wo wir haben. Und wir brauchen es am Ende nicht mehr. Es gibt uns nicht mehr die Freude und den Sinn im Leben, den es für einen kurzen Moment geben kann. Wenn wir uns aber um die Schöpfung kümmern, wenn wir uns um andere Menschen kümmern, wenn wir denen etwas Gutes tun, das stiftet uns anhaltende Lebensfreude und Frieden im Herzen. Der Mensch ist in einem noch weiteren Punkt Gott ähnlich. Der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen. Der Mensch ist nicht geschaffen, um alleine zu sein. Das lesen wir dann im Kapitel 2, wo Gott dann im Vers 18 sagt, 1. Mose 2, Vers 18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das ist interessanterweise in dieser ganzen Schöpfung, wo wir immer wieder lesen, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Da lesen wir plötzlich, wenn wir das jetzt chronologisch lesen, bei der Erschaffung des Menschen, dass Gott sagt, es ist nicht gut. Vielleicht müsste man an der Stelle sagen, es ist noch nicht gut. Denn Gott hat am Ende alles gut geschaffen oder schafft es also auch in diesem Fall. Aber hier lesen wir, dass Gott selber sagt, das ist noch nicht in Ordnung. Da müssen wir noch etwas machen. Da muss ich, so sagt es Gott, noch etwas machen. Der Mann soll nicht alleine sein. Der Mensch ist nicht geschaffen, um alleine zu sein. Der Mensch braucht Gegenüber. Der will Gemeinschaft haben. Dort fühlen wir uns wohl. Der eine braucht das vielleicht mehr als der andere braucht ein Bad in der Menge und fühlt sich dort wohl. Aber für sich völlig alleine sein, ich denke, das möchte im Grunde genommen niemand. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Der Mann ist zum Bild Gottes geschaffen und die Frau ist zum Bild Gottes geschaffen. Beide zeigen uns Eigenschaften von Gott. Aber Mann und Frau zusammen sind ebenfalls im Bild Gottes geschaffen. Der Mensch, der Beziehungen eingeht, der sich aneinander bindet, so wie Mann und Frau das tun, zeigt uns auch damit eine Eigenschaft Gottes. Gott ist nicht einer, der alleine ist. Gott ist selber ein Gott in drei Personen. Das Wort, wo hier im Schöpfungsbericht gebraucht wurde, ist Elohim. Und Elohim ist ein Wort in der Mehrzahl, ein Pluralwort. Und Gott sagt ja auch immer wieder, lasst uns, wenn ich hier lese 1. Mose 1,26, er sagt, lasst uns Menschen machen. Es sind mehrere, die hier am Wirken sind. Gott ist auch nicht einer, der alleine existiert. Gott existiert in Gemeinschaft. Drei zusammen sind Gott. Und diese Eigenschaft Gottes, die Sehnsucht nach Gemeinschaft, die Sehnsucht für jemand da zu sein, die Sehnsucht danach, wahre, hingegebene Liebe zu praktizieren, die hat Gott in den Menschen hineingelegt. Auch in dem Sinne ist der Mensch Gott ähnlich. Ja, wir lesen die abschließenden Worte zum sechsten Tag. Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen der sechste Tag. Wo er den Menschen geschaffen hat, und zwar als Mann und Frau, an der Stelle sagt er dann, es war sehr gut. Die anderen Male sagt er, es war gut, aber jetzt an der Stelle sagt er, es war sehr gut. Die Schöpfung war sehr gut und Gott war offensichtlich sehr zufrieden damit. Es heißt auch, dass Gott in die Schöpfung nichts Schlechtes hineingelegt hat. Die Schöpfung war frei von Schlechtem. Da war nichts, wo sich Gott abgewandt hat. Da war nichts, was sich dem Leben abgewandt hat. Da war nichts, wo die Ferne von Gott suchte. Da war nichts, wo gegen Gott rebellierte. Da war alles einfach sehr gut. Und so wie Gott es geschaffen hat, war es darauf angelegt, auch für immer so zu bleiben. Alles war sehr gut. Das war der sechste Tag und wir kommen noch zum siebten Tag. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. In sechs Tagen hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Und jetzt kommt ein siebenter Tag. Und Gott lässt all seine schöpferische Kraft ruhen. Er schafft nichts weiteres mehr. In sechs Tagen ist sein Werk zum Abschluss gekommen. Es war fertig. Und jetzt fügt Gott einen weiteren, einen siebenten Tag hinzu. Und das ist ein Tag der Ruhe. Und an dem Tag kann man sich über die Schöpfung freuen. An dem Tag genießt man Gemeinschaft untereinander und genießt Gemeinschaft mit Gott. Und das ist der Sabbattag. Und dieses Wort, wo hier Ruhe als Ruhe, Ruhen im Deutschen übersetzt wird, das ist Schabbat im Hebräischen. Gott sabbatierte, Gott ruhte, Gott hielt selber Sabbat. Und an diesem Tag freute er sich über seine Schöpfung und genoss die Gemeinschaft mit seiner Schöpfung. Er segnete den Tag, er legte sein Wohlwollen, seine gute, lebensspendende Kraft auf diesen Tag in besonderer Weise und er hat ihn geheiligt. Es ist ein Tag, der abgesondert ist von den sechs anderen Tagen. Dieser Tag ist für Gott bestimmt. Dieser Tag ist heilig. An dem soll nichts gemacht werden, was seinen Segen und seine Heiligkeit untergräbt, zerstört. Gott gibt uns diesen Sabbattag noch einmal in den zehn Geboten mit, in 2. Mose Kapitel 20, und dort vom Vers 8 weg. Und dort fordert er uns erneut auf, diesen Tag als heilig zu halten. Ja. 2. Mose 20, Vers 8. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Also erinnere dich an den Sabbattag, an diesen Ruhetag und halte ihn heilig. Dann erklärt er, in sechs Tagen sollst du deine Arbeit tun und all deine Werke. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst kein Werk tun, weder du noch deine Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebenten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Noch einmal greifen hier die zehn Gebote auf die Schöpfung zurück. Und zwar eben im Zusammenhang mit dem Sabbatgebot. Die zehn Gebote, ihr erinnert euch, das ist der einzige Abschnitt in der Bibel, den Gott selber verfasst hat, den Gott selber geschrieben hat mit seinem Finger. Und in diesem Text drinnen sagt er, in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebenten Tag. Er bezieht sich auf unseren Wochenzyklus, den wir kennen. Der Wochenzyklus leitet sich interessanterweise von der Schöpfung ab und es gibt keine andere Referenz im Universum dafür. Es gibt also weder der Mond noch die Sonne noch irgendein anderes Gestirn, geben uns genau diesen siebener Rhythmus wieder vor. Aber die Schöpfung eben schon. Und Gott bezieht sich auf seine Schöpfung und sagt, ihr sollt sechs Tage arbeiten und einen Tag ruhen. Sechs 24-Stunden-Zyklen arbeiten, einen 24-Stunden-Zyklus Ruhe halten. Und er sagt, das sollt ihr deswegen machen, weil ich das genauso gemacht habe. Er redet hier wieder ganz deutlich davon, dass Gott ihn sechsmal 24 Stunden geschaffen hat und dann hinterher einen 24-Stunden-Zyklus geruht hatte. So können wir abschließend festhalten: Gott schuf in 7 Tagen alles. Vielleicht können wir an der Stelle genauer sagen, er schuf in 6 Tagen alles, was wir sehen und rund um uns haben. Und am 7. Tag schuf er den Sabbat. Gott hat auch uns geschaffen. Jeder, der lebt, ist ein Werk Gottes. Und wenn wir seine Werke betrachten, dann erkennen wir Gott.